Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Braun, Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, hallo.
Wir erleben ja gerade ein krasses Beispiel für die Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland, wenn man sich mal diese Woche anschaut. Ich weiß nicht, je nachdem, wo Sie uns gerade zuhören, haben Sie entweder heute frei oder Sie hatten gestern frei wegen des Reformationstages. Es gibt nur drei Bundesländer, die gar keinen Feiertag hatten. Hessen, Bremen und natürlich hier, wo wir sitzen, Berlin. Aber wir wollen nicht klagen, oder?
Nein, auf keinen Fall.
In Hessen, in Frankfurt am Main, hat heute eine Frau ihren ersten Arbeitstag. Christine Lagarde, neue Chefin der Europäischen Zentralbank. Und wir werden uns gleich mal darüber unterhalten, ob sie gute Freundin mit der schwäbischen Hausfrau werden könnte. Wie gut sind Sie im Kopfrechnen, Herr Braun?
Oh Gott, wenn ich das jetzt vorher schon weiß. Ich falle sicher gleich auf die Schnauze.
Es ist schaffbar. Ich habe eine Testaufgabe, Prozentrechnung. Sie ahnen auch gleich, warum. Sie haben 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto und kriegen 0,01% Zinsen im Jahr. Das heißt unterm Strich 10.000, 0,01.
100.
Nee, ich muss nach unten zeigen.
Na, okay, dann ist es einer.
Ja, genau.
Genau.
Ein
okay,
Euro.
Einer.
Verstehe. Dass wir hier rechnen, hängt mit einem anderen Termin zusammen. Heute hat Christine Lagarde ihren ersten Arbeitstag an der Spitze der Europäischen Zentralbank, also der Institution, die letztendlich die Höhe der Zinsen bestimmt über den Leitzins. Jetzt sollten wir uns wahrscheinlich besser keine Illusionen machen. Christine Lagarde ist auch nicht echt der Typ schwäbische Hausfrau, der vor allem erstmal dafür sorgt, dass die Zinsen steigen.
Nee, das wird wahrscheinlich nicht so sein, obwohl sie angetreten ist, um quasi den Konflikt um die Europäische Zentralbank ja zu befrieden. Das war ja so die erste große Botschaft, weil es in den letzten Jahren ja harsche Konflikte gab in der Führung der EZB. Die einen, die gesagt haben, wir retten den Euro nur, indem wir diese vielen Anleihen kaufen. Die anderen, die gesagt haben, wenn ihr das immer so weitermacht, kriegen wir Negativzinsen. Letzteres haben wir jetzt. Da wäre die Rechnung noch schwerer gewesen vorhin. Mhm. Da zahlst du nämlich plötzlich was drauf, das heißt Negativzinsen. Auf der anderen Seite bin ich noch nicht entschieden, was am Ende wirklich Frau Lagardes Botschaft sein wird. Sie ist ja viel, viel mehr als alle ihre Vorgänger Politikerin. Sie kommt aus der französischen Politikkultur, muss man dazu sagen. Die sind gerne etwas weniger schwäbisch als andere, insbesondere der frühere Finanzminister Schäuble, ein Badener. Aber ich will
nah
damit,
dran an Frankreich.
Richtig, irgendwie dazwischen, zwischen den Schwaben und den Franzosen. Aber Spaß beiseite, ich bin sehr gespannt, ob sie nicht auch ein größeres Gespür für die politischen Bedingungen in Deutschland und anderswo haben wird. Das ist ja immer nicht nur Deutschland, sondern auch die nordischen Länder innerhalb der EU, die mehr auf Sparen und auch mehr wieder auf Zinsen setzen und auch eine Verzinsung der Spareinlagen. Mhm.
Wobei ja immer auch die Frage ist, inwieweit ist das rational oder auch ein Fetisch? Ich will die nordischen Länder nicht mit in Geiselhaft nehmen, aber wenn wir mal auf Deutschland schauen, dieser Wunsch nach Stabilität, diese Bundesbank-Logik. Es gibt ja auch immer so den Moment, dass die Weltökonomen darüber ein bisschen lächeln und sagen, so wie ihr das macht, kann man in der Tat einen schwäbischen Haushalt führen, aber letztendlich setzt das nicht genug Dynamik frei, die wir brauchen, gerade auch in diesen Krisensituationen.
Naja, wir haben eine Vorgeschichte und zu dieser Vorgeschichte gehört natürlich auch das Erleben, dass wir unheimlich viel Wirtschaftswachstum angekurbelt haben, indem wir innerhalb der EU zum Beispiel den Griechen und anderen die Möglichkeit gegeben haben, ihr dürft Schulden aufnehmen, ihr sollt konsumieren, ihr sollt ankurbeln. Die haben dann ehrlicherweise ganz viel bei uns angekurbelt und weniger bei sich. Also du hast dieses Vorbild, dass es nicht immer per se eine ideologisch ganz harte Linie gegeben hat, die jetzt einmal durchbrochen wurde. Wir sind da auch gerne mal inkonsequent gewesen. Ich erinnere an die Regierungszeit von Gerhard Schröder. Also es gibt da nicht die eine Geschichte. Ich finde auch, es gibt schon die Verpflichtung, und das weiß schon jeder, du kannst eigentlich immer nur das ausgeben, was du vorher auch erwirtschaftet hast. Dieser Satz ist ja per se nicht falsch. Und trotzdem musst du immer die vielen verschiedenen Komponenten auch einer wirtschaftlichen Entwicklung, jetzt gerade wird es bei uns vielleicht schlechter, mit einbeziehen.
Christine Lagarde hat eine Sache schon angekündigt, sie will Deutsch lernen. Das erinnert mich an einen CDU-Parteitag in Leipzig, war der, glaube ich. Da hat der CDU-Fraktionschef damals, Volker Kauder, noch gesagt, endlich wird wieder Deutsch gesprochen in Europa, bezogen auf die Logik, wie man also Haushalte sauber und transparent ausgeglichen, wie man da herangeht. Jetzt frage ich mich mit Blick auf die EZB, da hat man aber wirklich jetzt viele Jahre lang nicht Deutsch gesprochen. Im übertragenen Sinne.
Ja, ja und nein. Mario Draghi nicht. Und Mario Draghi, wir erinnern uns auch, ist allerdings gefeiert worden, als er damals EZB-Präsident wurde, weil alle dachten, Mensch, jetzt kommt einer der und so. Irgendwie kam es anders und vielleicht kommt es auch bei Christine Lagarde anders. Ich verwende oder finde diese Formulierung, sie möchte jetzt Deutsch sprechen. Das ist eine Form der Höflichkeit und das ist eine Botschaft der Kooperation. Ich würde nichts weiter da hineindenken.
Unser Korrespondent im Hauptstadtstudio hat heute Morgen einen bösen Vergleich gezogen. Die Grundrente, der Streit darum, das ist sowas wie der deutsche Brexit. Irgendwie will man sie, nur wie genau, da finden Union und SPD nach wie vor nicht zusammen. Auch nach einer 11-Stunden-Nachtsitzung nicht, aber immerhin offenbar, das ist der Tenor der Meldung heute, ist die Koalition wohl kurz vor einer Einigung. Stefan Braun ist weiter an meiner Seite, Korrespondent der Süddeutschen in Berlin. Ist die dringend nötig? Diese Einigung?
Ach so, jetzt habe ich kurz gedacht, ist die Grundrente dringend so nötig?
Ja, wir können auch so anfangen.
Wir können ja mal so anfangen. Ich glaube, sagen wir so, dass dermaßen viel darüber geredet worden ist und dass auch eigentlich inzwischen kaum einer mehr bestreitet, dass was passieren sollte. Ja, ich glaube, sowas ist nötig. Ich finde aber auch, die Einigung wäre schon vor einem Jahr möglich und nötig gewesen, weil genau das die blöden symbolischen oder sie werden zu einer großen symbolischen Sache dadurch, dass sie nicht gelöst werden. Und jetzt ist das nicht eine Geschichte, die vom Himmel fiel, nachdem die Regierung ein Jahr zusammen war, sondern das ist etwas, was du im Koalitionsvertrag ausformuliert hast, was eigentlich schlicht umgesetzt hätte werden können. Und insoweit würde ich auch sagen, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ich verstehe auch nicht, warum nicht die Kanzlerin an dieser Stelle mal selber sagt, wir haben es ausgehandelt, wir machen das so, wie wir es besprochen haben, sondern dann wieder, wir müssten es aber noch ein bisschen besser und noch ein bisschen anders und so weiter machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es braucht eine Einigung und ich würde auch sagen, die kommt jetzt mit einer Einkommensprüfung und einer etwas abgemilderten sozusagen Bedürftigkeitsprüfung. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Jetzt hat die Regierung in 2 Wochen ja ihre Bilanz. Wenn das nicht auf der Habenseite gewesen wäre, würde ich sagen, dann könnte das wirklich bleiben lassen.
Also schauen wir mal Montag. Dass so lange gestritten wurde, Sie haben das den Begriff schon in den Mund genommen, die Bedürftigkeitsprüfung. Also diese Frage, wie genau oder schauen wir überhaupt genau hin, ob jemand diese Grundrente braucht oder ob er sie nicht braucht, ob da irgendwo genug finanzielle Ressourcen sind, sei es über einen Partner, sei es über Immobilien und dergleichen mehr. Philipp Amthor von der CDU hat das heute Morgen im Interview mit dem DLF, mit dem Deutschlandfunk, ganz plakativ beschrieben, und zwar so:
Die Bedürftigkeitsprüfung ist nicht irgendwie Schikane von irgendwem, sondern sie ist eine Gerechtigkeitsprüfung. Und es kann nicht sein, dass ohne Bedürftigkeitsprüfung vielleicht der Handwerker oder die Friseurin aus Ostdeutschland eine Grundrente für eine Zahnarztgattin bezahlt, die eigentlich gar nicht braucht. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, die Bedürftigkeitsprüfung, die steht nicht nur im Koalitionsvertrag, die ist auch inhaltlich richtig, die muss kommen.
Sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Das ist eine interessante Rhetorik. Also das mit der Zahnarztgattin, das hätte ich sonst eigentlich immer erst so den Sozialdemokraten zugetraut. Aber gut, was sagen Sie, ist das ein richtiger Punkt?
Ich glaube, es ist schon ein Punkt zu sagen, wir prüfen in gewisser Weise, braucht das jemand? Und zwar, wir prüfen es so, dass wir ein Gefühl dafür haben, dass wir das, was wir anderen, die das bezahlen sollen, aufbürden, auch gut begründen können. Ganz per se, ich finde das richtig, dass man das macht. Wo es ja viel komplizierter wird, ist, was messen wir dann da alles? Also messen wir auch die Bilder, die in einer Wohnung hängen, messen wir die Teppiche, integrieren wir quasi alles, was die Leute über Jahre, Jahrzehnte angespart haben? Oder sagen wir, wir gucken jetzt mal, was kriegt der heute als Rentner sozusagen von der Rentenversicherung? Hat er vielleicht private Zusatzversorgung möglicherweise? Und darauf wird es ja jetzt auch hinauslaufen, dass nicht irgendwie alles gescannt wird, sondern dass man guckt, hat er Mieteinkünfte und ein paar andere Sachen, dann braucht das nicht. Hat er all das nicht, dann wird er das bekommen. Und es läuft wahrscheinlich einfach über die Einkommens- oder Lohnsteuer.
Ich bin an sich auch dafür, dass um es mal so allgemein zu formulieren, dass wenn jemand Solidarität braucht, dass die Mehrheit, die das Ganze finanziert, auch irgendwie sich darauf verlassen kann, dass es die Richtigen bekommen und eben nicht die Falschen. Ich frage mich nur eins, wenn das so ist, und ich glaube, das ist ein Grundgefühl, das viele Menschen teilen, warum gibt es dann dieses Hartz-IV-Trauma? Daher kommt die SPD ja wahrscheinlich mit diesem Wunsch, eben keine Bürokratie zu haben, keine, wie die SPD immer sagt, unwürdigen Prüfungen. Wie kann es sein, dass es da doch offenbar so ein starkes Bedürfnis gibt, genau diesen Teil wegzulassen?
Wenn ich das so genau wüsste. Also Sie haben ja das Wort Trauma verwendet. Ich glaube sozusagen, und das ist ein Drama, das wir ganz oft inzwischen in der Politik erleben, dass du zwischen dem eigentlichen Thema und dem, was vermeintlich auch mitschwingt an Ängsten, Sorgen, Konkurrenzen innerhalb einer Partei, innerhalb eines Kabinettes, dass das alles irgendwie dann wahnsinnig viel vermengt. Ich finde, es liegt auf der Hand, präzise zu gucken, wenn man sagt, Leute, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben, dann gibt es potenziellen Unterschied zwischen denen, die wirklich womöglich mit einem Gehalt eine ganze Familie ernährt haben, als Fulltime oder als ich mache sogar zwei Jobs Leute und denen, die in dieser gleichen Zeit einen Halbtagsjob hatten, aus dem genüsslichen Grund, dass der Ehemann mehr oder die Ehefrau mehr verdient hat. Diese Unterscheidung zu treffen, finde ich, sind Gerechtigkeitsfragen, die man lösen muss. Warum das bei der SPD inzwischen so tief sitzt, wir wissen es, es ist damals eine Partei entstanden. Diese Partei durch die Entstehung der WASG und der Fusion mit der PDS entstand die Linkspartei und die macht natürlich der SPD bis heute die Seele schwer. Mhm.
Was aber wahrscheinlich auch noch mitschwingt, ist diese Versicherungslogik. Also da ist ein Sozialsystem, das ja nicht auf Steuerbasis erstmal funktioniert, sondern eine große Kasse ist, man zahlt ein. Deswegen ja auch diese wichtige Zahl, 35 Jahre lang, ein Leben lang arbeiten, einzahlen und dann am Ende so wenig rauskriegen, dass man eigentlich auch sein ganzes Leben lang hätte nicht arbeiten müssen. Ich würde sogar fast sagen, für die Zahnarztgattin, die Philipp Amthor, der CDU-Abgeordnete, da bemüht, ist das fast am Ende unterm Strich so ein Gerechtigkeitsding, dass man sagt, ich habe doch was geleistet. Und jetzt wissen wir alle, wie es ist und auch mit unseren Sozialkassen, aber wir stoßen doch da auch an ein Systemproblem. Also dass wir merken, dieses Versicherungsprinzip funktioniert immer seltener, gerade im Niedriglohnsektor.
Das ist genau der Punkt. Ich würde diese Zahnarztgattin auch nicht zu häufig zitieren wollen. Ich habe es jetzt gerade selber gemacht und trotzdem ist das sozusagen nur ein Teilaspekt. Das Problem, vor dem die SPD heute steht und jetzt kämpft sie mit Dingen aus der Vergangenheit, ist einfach in der Tat, dass wir so viele, wir rühmen uns, dass wir kaum Arbeitslose haben, aber wir gucken relativ selten hin, wie viel die Leute eigentlich mit ihren Jobs verdienen und da gibt es eine unfassbare Spannbreite zwischen denen, die gut verdienen, eher weniger, und sehr, sehr vielen Leuten, die immer weniger oder nicht so viel verdienen in diesen Niedriglohnsektoren. Und genau an der Stelle bricht sich das. Deswegen wird über sowas diskutiert wie die Grundrente.
Ende einer Woche, die nicht so gut lief für die Union, für die CDU, nach der Wahlschlappe im einstigen Stammland Thüringen, nach heftigen Schüssen von Leuten wie Friedrich Merz, Roland Koch, aber auch aktiven CDU-Leuten gegen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Stefan Braun für die Süddeutsche, waren Sie in dieser Woche an dem Thema auch dran? Wenn eine Partei eine Schlappe nach der anderen einfährt, ich habe in Ihrem Artikel gelesen, Sie haben gezählt, Nummer 4 für Annegret Kramp-Karrenbauer, vierte Wahlschlappe, ist dann eine Debatte über den richtigen Kurs dringend geboten?
Ich glaube, dass man einen gewissen Fehler macht, wenn man jetzt einfach nur sozusagen die Wahlniederlagen addiert und dann sagt, so, jetzt wird es irgendwie Zeit. Was wir uns alle miteinander bewusst machen müssen, ist einfach eine Situation, die viel, also in Anführungszeichen, größer ist. Es ist einfach so, nach 13, 14, 15 Jahren Kanzlerschaft in einer Partei von einer Person, irgendwann findet absehbar der Wechsel statt. Und was danach kommt, da gibt es keine Partei, die sozusagen eine Blaupause hat, wie organisiere ich den Machtwechsel. Wenn man sich kurz daran erinnert, was Helmut Kohl gemacht hat, er war damals 1996, 97 der festen Überzeugung, ich trete jetzt trotzdem nochmal an, keiner kann so gut wie ich, und er hat seine Partei in die Wahlniederlage geführt. Ich glaube sogar, wenn man ehrlich ist, er wusste das inzwischen. Leute, die damals noch an seiner Seite waren, erzählen das heute.
Er hatte, guck, da sind wir bei Christine Lagarde und der EZB, er hatte natürlich auch ein ein Lebens- und Leidenschaftsthema. Er hatte die große Sorge, dass wenn er weg ist, dass dann der Euro nicht kommt.
Ja, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Das war so ein bisschen ein Hilfskonstrukt gegen Wolfgang Schäuble. Es war mit Sicherheit auch tatsächlich eine Emotion, die er hatte. Und trotzdem, er hat dann irgendwie gedacht, ich bin der Beste und ich trete nochmal an. Frau Merkel hat es jetzt ein bisschen anders versucht, aber eben auch nur ein bisschen. Und wenn man ganz streng ist, müsste man oder würde ich ehrlicherweise sagen, ist es jetzt so seit einem Jahr, sie hat einerseits den Raum geöffnet für die Nachfolge und sie hat sich gleichzeitig gefühlt durch eine, fast wie eine Befreiung von diesem CDU-Rock auch etwas entfernt. Und das hat zu einer Bandbreite geführt, wo die Leute einerseits sagen, jetzt ist die Sache immer noch nicht zu Ende. Also sozusagen eine Anti-Merkel-Stimmung in Ostdeutschland, die gibt es. Das kann man bedauern, aber die ist da. Und gleichzeitig hast du sozusagen, bist du immer noch so präsent, dass deine Nachfolgerin eigentlich wenig Möglichkeiten hat, quasi so das Neue zu bestimmen und zu formulieren und auch zu verkörpern, dass der Übergang irgendwie möglich ist. Mhm. In dieser zweiten Form steckt die CDU jetzt gleichsam wieder in der Grütze. Und das ist nicht so schnell zu lösen. Das ist nicht ein Akt, eine Antwort, eine Äußerung, eine Person. Das ist wirklich kompliziert.
Ist es denn dann hilfreich, was gerade passiert? Also wir haben Meinungsäußerungen. Ich habe es gesagt, Friedrich Merz muss das gar nicht sagen. Ich glaube, das hat jeder in dieser Woche mitbekommen. Grottenschlecht als Urteil über die Regierung. Roland Koch, der frühere hessische Ministerpräsident, der ihm beigesprungen ist. Die Bild-Zeitung hat immer ein bisschen Platz gemacht auf der Titelseite, damit es auch wirklich alle sehen. Aber wie gesagt, auch aktive CDU-Politiker, Carsten Linnemann, andere, der junge Unionschef. Was die da machen, da gibt es so ein bisschen den Kampagnenvorwurf, da gab es auch diesen Begriff der älteren Herren, Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der das vorgeworfen hat. Also auf die Frage gemünzt, ist das sinnvoll, was die machen, oder ist es vor allem Ego-Trip?
Ehrlicherweise, man wird wahrscheinlich keine Situation in 12 Monaten oder 52 Wochen finden, wo irgendeiner, der sich angegriffen fühlt, sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, damit ich mal kritisiert werde.
Aber wir reden ja über die Sache, also für die Sache
absolut,
der Union.
Für die Sache der Union. Ich glaube, es gab keinen anderen Moment. Natürlich hätte man noch mal warten können, wenn man jetzt sagt, es gibt einen großen Mangel, es gibt eine große Schwierigkeit. Wir wissen selber nicht mehr so genau, wer wir sind. Wir haben keine Antworten auf die neuen Fragen, so dass die Leute das Gespür haben, Mensch, die CDU weiß, wovon sie spricht. Das gilt sogar für die innere Sicherheit, aber es gilt bei der Digitalisierung. Es gilt in der Tat, wir alle erinnern uns an das Riso-Video, es gilt für die Umweltpolitik. Wo will die CDU stehen? Das ist alles in den letzten Jahren, man muss es hart sagen, nicht mehr wirklich ausformuliert worden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo irgendjemand in der Partei mal sagt, wir müssen da jetzt irgendwie was ändern. Falsch war wahrscheinlich wieder einmal, dass man es personalisiert hat. Aber das Gefühl, sage ich jetzt auch mal hart, dass der Merz ausgesprochen hat, das haben ganz viele. Sie wollten es irgendwie nicht hören, sie wollten es auch nicht personalisiert haben, aber alle oder sehr viele, auch in der Fraktion, wissen, da gibt es einen großen Mangel. Wir können nach außen nicht mehr erzählen, wer wir eigentlich in der Zukunft sein wollen. Wir brauchen diese Erzählung mehr denn je, wo sozusagen die Große Koalition auch schon so in größten Schwierigkeiten steckt. Also ist immer die Frage, wann sprichst du das an? Wie sprichst du es an? Wahrscheinlich hat Koch das sozusagen zu personalisiert angesprochen. Aber wenn man mal hineinhört in die Fraktion, es ist nicht nur Carsten Linnemann, der sagt, ich will wieder spüren, wofür wir eigentlich kämpfen.
Das ist ja, dieses Stichwort fiel schon einige Male, unter anderem auch auf Titelseiten, in gewisser Weise die Sozialdemokratisierung der CDU. Also dieses Bedürfnis nach langer, langer Regierungszeit mal wieder Klarheit darüber zu haben, was wollen wir eigentlich?
Also ich bin bei dieser Formulierung extrem streng, weil ich sie wirklich Unsinn halte. Ja, es ist sehr polemisch. Damit ist ja nur gemeint, die CDU fängt jetzt auch Streit an und sozusagen reitet sich selber in die Grütze. Das fand ich irgendwie pfiffig in der ersten Sekunde und dann habe ich 3 Sekunden drüber nachgedacht und fand es eigentlich nicht mehr witzig.
Aber
ich weiß, die Taz hat es gemacht und andere auch. Ich will damit nur sagen.
Aber darf ich interpretieren, wie man es auch weitergefasst verstehen könnte? Und dann ist es vielleicht inhaltlich stärker. Diese Frage: Verlieren wir uns in diesem täglichen politischen Management, dass wir dieses Land irgendwie mal besser, mal schlechter regieren, dass wir Probleme lösen, dabei aber darüber verlieren, konkrete politische Alternativen anzubieten. Daran leidet die SPD ja schon lange. Und jetzt erfährt es die CDU auch. Und das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Frage der Selbstbeschäftigung, sondern auch eine Frage des, eher der politischen Kultur in diesem Lande, was man anbieten kann, damit die Leute am Ende auch wissen, wenn ich CDU wähle, kriege ich eben auch bestimmte politische Inhalte.
Das ist absolut richtig. Ich würde nur sagen, an den zwei Stellen, wo ich es jetzt registriert habe, war es nicht so gemeint, sondern es war sozusagen polemisch. Jetzt fangen die auch noch an zu streiten und machen es wie seit Jahren schon die Sozialdemokraten. Wenn es anders gemeint gewesen, bin ich sofort einverstanden. Ich will auf eines hinweisen und das hat mich diese Woche sehr beschäftigt. Wir reden immer über die politische Mitte und alle wollen dahin. Wenn man sich mal anguckt, was Gerhard Schröder mal als neue Mitte deklariert hat, nämlich unter anderem eine ziemliche Liberalisierung des Finanzmarktes, was uns ein paar Jahre später wahnsinnig auf die Füße gefallen ist. Oder was Frau Merkel als Mitte anbietet, ist ja sozusagen immer eine Ausbalancierung mit dem jeweiligen Koalitionspartner. Das ist nicht eine fertige Formulierung oder auch nicht der Versuch, programmatisch kenntlich zu machen. Das ist sozusagen die Position der Union. Und dann gibt es möglicherweise auch Alternativen. Es sollte ja eher alternativlos sein in diesen letzten Jahren. Und das hat sozusagen nicht dazu geführt, dass die Mitte immer stärker geworden ist, sondern es hat sie ausgehöhlt. Vor diesem Problem stehen jetzt ziemlich viele.
Kurz zum Abschluss dann die Frage, wie und mit wem löst man das und wie schnell? Die CDU hat jetzt bald in Leipzig den nächsten Parteitag. Man könnte ja sagen, okay, das muss jetzt auf den Tisch. Wir hatten zwar am letzten Dezember mit der Nachfolge für Angela Merkel eigentlich eine Entscheidung getroffen, aber offenbar reicht die nicht. Muss man das jetzt auf den Tisch legen und sagen, Wiedervorlage dieser grundsätzlichen Richtungsfrage, Wiedervorlage Friedrich Merz möglicherweise? Oder würden Sie sagen, lieber die Füße ein bisschen stillhalten, auch mal abwarten in der Politik, mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln?
Also letzteres wäre jetzt irgendwie wahrscheinlich der Ratschlag der Friedliebenden.
Ich glaube, Gerd Schröder hat das mal Politik der ruhigen Hand genannt. Ja.
Ja. Oh, ja, stimmt. Kann ich nichts weiter zu sagen. Also um auf die Frage nochmal versuchen, eine Antwort zu geben. Ich glaube, die CDU bräuchte ganz dringend sozusagen den Wettbewerb zweiter Teil. Und der erste Teil war in der Tat vor einem Jahr. Leider ist dieser Wettbewerb aus meiner Sicht überlagert worden von einer sehr frühen Frage Mann oder Frau, Rache der Enterbten oder irgendwie Verteidigung des Bisherigen. Und das wurde auch von denen, die unbedingt Frau Kamp-Karrenbauer haben wollten, so schnell personalisiert, dass die Frage, die sich damit vielleicht hätte verbinden lassen können, nämlich wo wollen wir inhaltlich hin? Also wir, ich bin nicht die CDU, aber wo will die CDU hin? Das ist sozusagen ausgefallen. Deswegen würde ich sagen, wenn sie stark ist, wenn auch Kamp-Karrenbauer stark ist, lässt sie in Leipzig zu, dass bestimmte Fragen, zum Beispiel Ökologie, zum Beispiel, wer wollen wir in Europa einig sein und was hat es für Konsequenzen, wenn wir proeuropäisch sind in dieser Zeit, heißt es, ganz hart gesprochen, das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Beispiel, können wir tatsächlich sagen, wir wollen eine europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, aber ansonsten wollen wir doch sehr darauf beharren, dass das deutsche Asylrecht gilt. Ich finde es heikel und kompliziert, aber die Frage muss mal irgendwie diskutiert werden. Wenn Sie sich das trauen, ist es keine Schwächung, dann könnte da, wie gesagt, ein Wettbewerb zweiter Teil draus werden.
Die Einschätzung von Stefan Braun im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt einen Rücktritt in der amerikanischen Politik, nicht zu früh freuen, nicht ganz oben. Es gibt einen Rücktritt, der zu denken gibt, vor allem nach den starken Abschiedsworten der demokratischen Abgeordneten Katie Hill im Kongress am Abend.
I am leaving because of the thousands of vile, threatening emails, calls and texts that made me fear for my life and the lives of the people that I care about.
Also, ich trete zurück wegen der tausenden hasserfüllten E-Mails, Tweets, Nachrichten, sagt die 32-jährige Politikerin. Hintergrund ist der, verschiedene Medien hatten über eine Affäre Hills mit einer Wahlkampfhelferin berichtet. Nacktfotos kamen da ins Netz und dann kam alles in Gang. Bemerkenswert ist die Anklage, die sie insgesamt erhebt, gegen eine frauenfeindliche Kultur in der Politik, wo eben mit zweierlei Maß gemessen werde.
I'm leaving. But we have men who have been credibly accused of intentional acts of sexual violence and remain in boardrooms, on the Supreme Court, in this very body, and worst of all, in the Oval Office.
Sie tritt zurück. Männer in verantwortlichen Positionen dürfen trotz massiver Vorwürfe im Amt bleiben. Das schlimmste Beispiel aus Sicht der amerikanischen Politikerin Katie Hill, der Mann im Oval Office, Donald Trump. Stefan Braun, Sie sind Parlamentsberichterstatter in Berlin seit vielen Jahren. Sie haben aber auch in den USA studiert, richtig?
Ja.
Ja. Mit Blick auf diesen Fall, mit Blick auf die USA, kann man generell sagen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn Frauen oder Männer in solchen Situationen sind?
Ich fürchte, das ist immer noch so, obwohl ich eigentlich vor diesem Fall von gestern Abend gedacht hätte, eigentlich hat es sich angeglichen, weil es ja immer wieder auch Geschichten über Männer gab, die merkwürdigste Dinge taten oder private Dinge taten, die öffentlich wurden, auch in sehr verantwortungsvollen Jobs. Offenkundig, wenn sie das beschreibt, wird da was dran sein. Und es ist sehr schmerzlich, das heute noch zu erleben. Natürlich ist die oberste Provokation Donald Trump. Und das Schwierige an dieser Entwicklung ist natürlich, dass mit ihm, aber nicht nur mit ihm, sondern schon davor, Leute immer stärker und aggressiver in Amerika und auch leider in Europa Politik machen, die sich um Regeln, um Konventionen, die auch um Anstand oder um, sagen wir mal, Sanftheit im Umgang und Toleranz überhaupt nicht mehr scheren, sondern sozusagen wie, egal bei welchem Thema, sofort aus der Hüfte schießen, weil ihnen das geradezu Spaß macht, Umgangsformen zu zertrümmern.
Das Interessante ist aber, dass damit eben manche durchkommen und andere nicht. Also gerade vor dem Hintergrund des ja in diesen sexuellen Fragen, wahrscheinlich kann man das so pauschal sagen, eher prüden Amerikas, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir hatten, wenn man das Stichwort Oval Office hört, denkt man an einen anderen Präsidenten, Bill Clinton, der massivste Probleme hatte deswegen, ein Amtsenthebungsverfahren vor Augen hatte. Wir haben einen Donald Trump, an dem all das trotz dieser grundsätzlichen Kultur abprallt. Und dann jetzt so einen relativ kleinen Fall, wo eine Politikerin sagt, ich schaffe das nicht.
Naja, jetzt muss man mal zwei Dinge, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist, wird es öffentlich und welche Debatten löst es aus? Und das andere ist natürlich, wie geht der jeweilig, ich sage jetzt vorsichtig, Delinquent, die Frau ist natürlich keine Delinquentin, wie geht sie, die jetzt so angegriffen wird, damit um? Und in der Regel ist es doch leider natürlich so, dass die Sanftmütigerin, dass die Verwundbarerin, dass die, die auch vom Anstand selber politisch leben, die eigentlich anständig sein wollen, dass die viel stärker getroffen werden von den Hassmails und den Aggressionen, denen sie jetzt ausgesetzt sind. Natürlich auch, und es ist ja, sind ja nicht nur die sozialen Medien, es sind eben auch klassische Medien, die in Amerika stärker als anderswo längst irgendwie politisiert sind oder Politik machen wollen. Die haben den gleichen Zungenschlag, nicht ganz wie Trump, aber oft sehr nah dran. Wir wissen Breitbart und anderes. Und natürlich wird den Donald Trump das nie berühren, weil er genau weiß, eigentlich lebt er davon, dass er in dieser Form bricht, verletzt, wehtut. Das Spannende wird sein, ob dieses Impeachment-Verfahren jetzt trotzdem ein Problem für ihn wird, weil es genau nicht diese Felder betrifft, sondern eine Geschichte, wo er dachte, er kann auch hemdsärmlich mal mit dem ukrainischen Präsidenten agieren. Da trifft es nicht nur Anstandsfragen und Toleranzfragen, sondern absolut Selbstverständnis der amerikanischen Institution.
Wenn wir das nochmal vom Atlantik auf unsere Seite, über den Atlantik auf unsere Seite holen, das Thema. Würden Sie denn sagen, Herr Braun, das ist sowas, was wir da erleben, das ist was Amerikanisches, das könnte hier nicht passieren? Auch dieser Aspekt des zweierlei Maßes, also dass Frauen da möglicherweise härter rangenommen werden, oder ist das was, was Sie auch in der politischen Kultur in Deutschland beobachten?
Ich bin da ganz vorsichtig, weil ich Gott sei Dank ja selber auch von diesen Dingen nicht betroffen bin. Ich fürchte, es wäre auch bei uns in gewisser Weise möglich durch alte Netzwerke unter Männern, die dann eher schweigen und neuen Netzwerken, die dann so aufgeregt sind, dass man es auch wieder nicht ernst nimmt. Möglicherweise gibt es es auch so, ich würde es trotzdem nicht gleichsetzen. Ich glaube, dass es bei uns anders ist.
Neue Nachrichten vom Klimaschutz. Fridays for Future fällt heute feiertagsbedingt bestimmt etwas kleiner aus. Dafür startet die Stadt Augsburg einen Versuch, nämlich kostenlosen Nahverkehr. Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Das alles vor dem Hintergrund eines Urteils gestern, das Sie, das haben Sie uns gesagt, etwas verwundert zurücklässt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Klage von Biolandwirten gemeinsam mit Greenpeace gegen die Bundesregierung abgelehnt. Die Kläger wollten im Prinzip das politische Versprechen, 40% Reduktion, umgesetzt sehen, also die Regierung dazu verantwortlich gemacht, dass sie das umsetzen will. Das Gericht sagt, das ist kein einklagbares Ziel, sondern eben nur eine politische Willenserklärung. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Also irritiert hat mich nicht das Urteil, weil ich erwartet habe, dass die Richter nicht sozusagen juristisch den Klägern Recht geben würden. Interessant an dem Urteil ist ja etwas anderes. Die Bundesregierung gibt sich ein Ziel, sie beschließt es und dann sagt das Gericht, ja, so wichtig ist eigentlich dieser Beschluss gar nicht. Und das würde ich jetzt mal sagen, also revidiert es und sagt, nein, das ist keine Selbstverpflichtung, also so kann man, das geht alles viel zu weit. Kurz gesagt, eine Bundesregierung beschließt etwas und hinterher wird erklärt, so wichtig ist das nicht. Das hat mich irritiert oder das finde ich interessant, weil man das Nicht-Juristen kaum erklären kann. Ich finde, eine Zielsetzung sollte dazu da sein und wenn man sie nicht erreicht, mindestens zu der Rechtfertigungspflicht führen, dass man das irgendwie den Leuten erklärt.
Aber also ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden mit dem Gericht, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil ich denke, das nimmt eigentlich eine sinnvolle und wichtige Trennung vor. Es gibt Politik, das ist der Bereich der, ja, der Versprechen, aber auch der Möglichkeit, Dinge korrigieren zu können. Also nehmen wir mal das Klimaschutzziel. Letztendlich sind wir ja alle die Sünder, die das gemeinsam nicht erreicht haben, als Bevölkerung auch. Und wenn wir sagen, das muss politisch besser in Angriff genommen werden, dann gibt es die Möglichkeit, über Wahlen das auszudrücken. Wenn wir jetzt sagen, Politik wird immer einklagbar, dann werden die Gerichte irgendwann die großen Player in der Politik.
Das will ich auch nicht. Aber wenn Sie das Stichwort Wahlen nennen, dann sage ich einfach mal dagegen, mit solchen Zielen und mit solchen Zielsetzungen gehst du natürlich in den Wahlkampf und nach dem Wahlkampf schreibst du einen Koalitionsvertrag oder du erklärst quasi als Kabinett, das und das und das werden wir jetzt erreichen. Das muss mehr sein als ein, naja gut, wir schreiben es euch rein, aber mal gucken, ob es was wird. Und deswegen sage ich ja nochmal, wenn ich es dann nicht erreiche, muss es eine Art Rechtfertigungspflicht geben, zu erklären, warum das passiert ist.
Also aber politischer Art.
Ja, eine politisch verbindlicher muss es sein als, naja gut, haben wir leider nicht geschafft, aber wir gucken wir mal, ob wir das nächste Ziel erreichen. Das ist ein bisschen wenig.
Ich meine, möglicherweise, und da können wir uns vielleicht treffen, würde es Politik vorsichtiger machen mit Versprechen dieser Art, wenn man wüsste, es ist auch wirklich einklagbar. Aber das ist natürlich auch ein sehr großes und auch in gewisser Weise politisch grobes Ziel, eine solche Zahl für eine gesamte Gesellschaft, eine Volkswirtschaft zu setzen mit allen Unwägbarkeiten, die es gibt. Da kann es mal einen kalten Winter geben, da kann es eine Wirtschaftskrise geben und dergleichen mehr. Und das ist natürlich der Unterschied zu etwas Einklagbarem, dass Politik immer mit diesen Unwägbarkeiten auch arbeitet.
Absolut geschenkt, das sehe ich genauso. Dann würde ich es aber auch irgendwie, würde ich sehr darum bitten, dass wir das Richtgröße künftig nennen und nicht irgendwie quasi per Beschluss den Leuten etwas suggerieren, was wir möglicherweise einfach nicht einhalten können.
Der Tag mit dem Parlamentskorrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Stefan Braun, hier in Berlin, kein Feiertag. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für diesen Besuch hier.
Gern geschehen.